Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit fuhr Jesus über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, und eine große Menge Volkes begleitete ihn, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken wirkte. Da ging Jesus auf einen Berg und setzte sich daselbst mit seinen Jüngern nieder. Es war kurz vor Ostern, dem Feste der Juden. Als Jesus die Augen erhob und die große Menge sah, die zu ihm gekommen war, sprach er zu Philippus: Woher werden wir Brot kaufen, dass diese zu essen bekommen? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Und Philippus antwortete ihm: Brot für 200 Denare reicht nicht aus für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische. Allein, was ist das für so viele? Jesus sprach: Lasset die Leute sich lagern. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da ließen sich die Männer nieder, gegen 5000 an der Zahl. Jesus nahm nun die Brote, und nachdem er das Dankgebet gesprochen, ließ er sie denen austeilen, die sich gesetzt hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Stücklein, dass sie nicht zugrunde gehen. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit Stücklein, die von den 5 Gerstenbroten übrig waren, nachdem alle satt geworden. Da nun die Leute das Wunder sahen, das Jesus gewirkt hatte, sprachen sie: Dieser ist wahrhaft der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus aber erkannte, dass sie kommen und ihn mit Gewalt fortführen wollten, um ihn zum König zu machen. Er zog sich daher abermals auf den Berg zurück, er ganz allein. Und bei Matthäus, im 6. Kapitel, 11. Vers: Unser tägliches Brot gib uns heute. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, mit der 4. Bitte setzt eine Wende des Vaterunsers ein, die Sicht auf das Reich Gottes, seinen Willen und seinen heiligen Namen wird nun von der menschlichen Not abgelöst. Brot, hebräisch Lechem, Bethlechem, Bethlehem, Ort des Brotes, aramäisch Lacham, griechisch Artos, lateinisch Panis, ist alles, was der Mensch in materieller Hinsicht braucht. Es bedeutet im Griechischen, in der Septuaginta, in der Bibelübersetzung, immer dieses Artos, dieses Brot, so viel wie Nahrung. Negativ, kein Brot haben, heißt vor Hunger sterben. In diesem Sinne müssen wir auch das Hilfswerk der evangelischen Kirche, Brot für die Welt, verstehen. Positiv heißt es biblisch gesprochen: Das Brot am Tische des Königs essen, das heißt aus dem königlichen Schatz ernährt und gestärkt zu werden. In der spätjüdischen Literatur und in den Evangelien, da hat der Ausdruck Brot geben oft eine religiöse Bedeutung. Gott gibt das Brot, der Mensch bricht das Brot oder teilt es aus. So lesen wir bei Jesajas im 58. Kapitel: Es gehört zum Gott wohlgefälligen Fasten, das Brot mit den Hungrigen zu brechen. Und die ersten Christen nannten ja auch das eucharistische Mahl, die Fractio Panis, das Brot brechen, das ja immer auch verbunden war mit einem Sättigungsmahl. So lesen wir in der Apostelgeschichte 2,42. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Oder 2,46. Und Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel. Das Brot brachen sie abwechselnd von Haus zu Haus und nahmen Speise in Freude und Lauterkeit des Herzens. Der Mensch der Bibel weiß noch, dass das Brot eine Gabe Gottes ist. Und im Psalm 104 singt der Sänger: Gras lässt er sprießen für das Vieh und Kraut zum Gebrauch für die Menschen, dass das Gesicht erglänze von Öl und das Brot der Menschenherz stärke. Die Vater unser, bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, ist kurz, wenn wir sie etwa vergleichen mit der 9. Bitte des 18er Gebetes der Juden. Dort heißt es: Ach, segne uns, Herr unser Gott, doch dieses Jahr zum Guten in allen Arten des Ertrages. Bring eilends nah das Endjahr unserer Erlösung und gib dem Boden Tau und Regen. Mach satt die Welt mit deiner Güte schätzen. Gib Segen auch dem Werke unserer Hände. Gepriesen seist du, Herr, der du die Jahre segnest. Während sich diese jüdische Bitte über ein ganzes Jahr erstreckt, lässt Jesus seine Jünger lediglich für das tägliche Brot bitten. Schauen wir uns diesen Namen tägliches Brot etwas näher an. Im griechischen Text heißt dieses täglich Epiousios. Über den Sinn dieses griechischen Wortes ist seit alters her viel geschrieben worden. Es kommt merkwürdigerweise in der gesamten griechischen Literatur nur an dieser einen Stelle der Bibel im Vaterunser vor und in einer Stelle der 12 Apostellehre, die Bezug nimmt auf das Vaterunser. Das Einzige, was uns sonst noch zur Verfügung steht mit diesem einen Wort, das für uns vielleicht doch, wie wir gleich sehen werden, von Bedeutung ist, ist ein Papyrus, auf dem Ausgaben für Kichererbsen, für Stroh und andere sächliche und persönliche Dinge verzeichnet sind. Der Sinn dieses Wortes Epiousios ist sprachlich nicht mit Sicherheit festzulegen. Wahrscheinlich ist es eine volkstümliche Bezeichnung für ein kleines, bescheidenes Quantum. Wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und so hat auch Martin Luther übersetzt. Eine andere Übersetzung aber lautet: Unser Brot für den kommenden Tag gib uns heute. Am wahrscheinlichsten jedoch ist die Übersetzung, die uns Hieronymus, der Kirchenvater, überliefert hat. Er habe, so schreibt er, im Hebräerevangelium, einer uns verloren gegangenen Schrift in aramäischer Sprache, gelesen: Gib uns heute unser Brot für morgen. Dann wäre unsere Vater unser Bitte eine Bitte um Bewahrung vor äußerster Not. In jedem Fall sollen wir nur um das Nötigste bitten und die Erfüllung der Bitte in Gottes Hand stellen. Vielleicht ist es einmal notwendig, sich die Situation vorzustellen, in die Jesus diese Bitte hineinspricht. Die Situation des Bauern zur Zeit Jesu, der darum besorgt war, dass seine Frau, die in der Frühe des nächsten Tages das Brot und die Nahrung bereiten musste, die nötigen Unterlagen, das Korn und das Mehl dafür hatte. Dann wäre es begreiflich zu bitten, gib uns heute das, was wir morgen nötig haben. Jedenfalls entspricht diese Brotbitte des Vaterunsers dem schönen Gebet im Buch der Sprüche, das wir uns sollten eigentlich auch zu eigen machen, weil es ganz dem christlichen Gedankengang entspricht. Gib mir nicht Armut und Reichtum, lass mich genießen mein Stücklein Brot, sonst könnte ich, wäre ich satt, dich verleugnen und fragen, wer ist da Herr? Oder wäre ich arm, könnte ich zum Dieb werden und mich am Namen meines Gottes vergreifen. Wäre das nicht ein Gebet, das in diese Zeit hier in der Bundesrepublik hineinpasste? Gib mir nicht Armut und Reichtum, lass mich genießen mein Stücklein Brot, damit wir wieder lernen, bescheiden zu sein und so zu beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Und Rabbi Eliezer um 90 sagt, wer Brot in seinem Korbe hat und spricht, was soll ich morgen essen, der gehört zu den Kleingläubigen. Der Jünger Jesu soll nur bitten um seine Tagesration und soll damit zufrieden sein. Dieses Gebet um ein Stück Gerstenbrot entspricht wohl ganz dem Sinne der Seligpreisungen der Bergpredigt, denn arm sein und arm im Geiste werden bedeutet ja letztlich sich frei machen von übermäßigen materiellen Sorgen, von gesellschaftlichen Bindungen und, wie wir bereits gesehen haben, an den vergangenen Sonntagen so frei zu werden für die Herrschaft Gottes, für seinen Namen, für sein Reich, für die Erfüllung seines Willens. Man hat sich darüber mokiert, dass die Brotbitte im Vaterunser steht. Schon die alte Kirche hat sie als wenig geistlich empfunden und hat sie aufgefasst als eine Bitte um das übernatürliche Brot. Das übernatürliche Brot wäre dann die eucharistische Speise der Kommunion. Aber hat nicht Jesus sich in seinem irdischen Leben gekümmert um die Abstellung äußerster Not, etwa wenn wir uns erinnern der Geschichte von der wunderbaren Brotvermehrung, die wir im heutigen Sonntagsevangelium lasen. Freilich wissen wir, dass der Verfasser des Johannesevangeliums das Brotwunder an den Anfang des 6. Kapitels seines Buches setzt, um damit Jesu große Rede über die Eucharistie einzuleiten. Es ist ganz eindeutig, dass das, was wir eben im Vers 11 gehört hatten, Jesus aber nahm die Brote, sagte Dank, Eucharistie heißt ja Danksagung, und teilte sie denen aus, die sich gelagert hatten. Es hindert aber gar nicht festzustellen, dass Jesus in seinem irdischen Leben das Geistliche und das Weltliche miteinander verbunden hat, und auch wir sollten es fertig bringen, nicht abzuteilen, sondern das große Ganze zu sehen, den Menschen in seiner geistigen und leiblichen Beschaffenheit und das eine mit dem anderen so verbinden, wie es die frühen Christen noch taten, wenn sie Liebesmahl und Eucharistie und Agape miteinander feierten. Wie sollte zudem, und auch das bitte ich zu bedenken, Eucharistie gefeiert werden, wenn nicht Gott zuvor das Korn hätte wachsen lassen, aus dem das Brot gemacht wird, das dann den sakramentalen Leib seines Sohnes darstellen soll. Aber, meine Zuhörer, Brot für den kommenden Tag braucht nicht nur zu bedeuten, das Brot für morgen. Es könnte ja sein, das Brot für den kommenden, für den jüngsten Tag, beschreibt Jesus doch häufig die kommende Welt unter dem Bild eines festlichen Mahles. Und vergessen wir nicht, dass das alles bei den frühen Christen so eng miteinander verbunden war und dass Paulus schreibt im Korintherbrief, so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Nicht vergessen sei in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Kirche das Vaterunser in der Messe hineingebracht hat, seinen Platz gegeben hat zwischen der Konsekration und der Kommunion. Der Jünger Jesu, unser tägliches Brot, soll nicht nur für sich selbst bitten. Unser tägliches Brot, das heißt doch wohl, dass wir die anderen mit hineinnehmen. Und die anderen, das sind die zu unserer Gemeinschaft gehörenden, die Familie, das Volk und letztlich in der weiten Sicht des Christen alle Menschen. Wir wissen heute um den Hunger in der Welt. Wir wissen um die ungerechte Verteilung der materiellen Güter. Wir wissen aber auch um die Exzentrik der Menschen, ihre Habgier, ihre Genusssucht, ihre Unmenschlichkeit, ihren Egoismus, ihren Machttrieb, ihre Herrschsucht. Wir wissen um die Milliarden, die im Westen und Osten in das Raumfahrtprogramm investiert werden. Wir wissen um die Millionen, die jeder Tag Krieg in Vietnam kostet. Wir wissen um unsere Interessenlosigkeit an jedem politischen und menschlichen Engagement, um unser Prestigedenken, unseren Konsumrausch. Wir wissen um die Ehrfurchtslosigkeit vor dem Brote in einem Lande, das keinen Hunger mehr kennt, sondern sich die raffiniertesten und opulentesten kalten und warmen Buffets bei jeder Gelegenheit servieren lässt. Wir kennen auch die eigene Korruptheit, die uns allmählich unfähig macht zu wahrer Selbstzucht, zu persönlichem Verzicht, ohne gesetzlichen Auftrag, ohne Zwang, nur aus eigener freier Gewissensentscheidung. Vielleicht haben wir uns bei der Betrachtung der Bergpredigt mehr als einmal mokiert über den Gesetzesformalismus der Juden, die den Buchstaben so ernst nahmen und ihn manchmal höher einschätzten als die Gesinnung und vergessen vielleicht dabei die Frommen im Lande Israel, die nicht zu den äußeren Formalisten gehörten, sondern die es ernst nahmen mit dem Wort Gottes und seiner Verwirklichung in Wahrheit, die letztlich lebten in der Erwartung des Messias und ihre Treue zum Gesetz bewiesen dadurch um dem Messias einst den Raum zu bereiten. Gedanken, die uns müde und initiativlos gewordenen Christen, die sich zudem leicht erhaben dünken über die anderen und über den unbequemen Bruder, heute am letzten Tag der Woche der Brüderlichkeit und im Blick auf den kommenden Miserior-Sonntag. Lassen Sie mich diese Gedanken zusammenfassen in einer Erzählung, diese Gedanken von dem Brot, von der kleinen Ration, um die der Christ bitten soll, von seiner Bereitschaft, die anderen bei unser tägliches Brot nicht zu vergessen, bei der manchmal etwas despektierlichen Sicht auf das Volk der Juden auch heute eine kleine Erzählung vorlesen, die Heinrich Spähmann in seinem Buch »Die Christen und das Volk der Juden« uns aufgeschrieben hat. Ein 9-jähriger Bub kommt mit der Schulbibel zu seinem Vater an den Schreibtisch und fragt: »Vater, was sind Erstlinge?« Der Vater besinnt sich auf früher Gelerntes, halb Vergessenes. Die Juden schuldeten das erste ihrer Erträge, etwa der Feld- und Baumfrüchte, des Lämmerwurfs oder der Wolle der Schafschur, Jahweh als Tempelgabe. Je und je das Erste und Schönste, wie sich das für Gott gehört. Wie macht man das einem Stadtkind von heute klar? Der Vater überlegt und sagt es so: Denk dir eine Familie in Israel, die hatte einen Garten, so wie wir. Nun wurden die Erdbeeren reif, die du so gerne magst. Wenn es soweit war, pflückten sie ein Körbchen mit den ersten und schönsten und nahmen das mit in ihren Gottesdienst. Ich denke, die waren für Leute, die keinen Garten hatten und kein Geld für Erdbeeren. Vater, warum mussten die Israeliten das tun? Sie sollten nicht vergessen, dass es Gott ist, der alles für uns wachsen lässt, dass alles ihm gehört und er uns alles gibt. Und sie sollten ihm zeigen, dass sie ihn lieb hatten. Denn was man mit anderen teilt, besonders mit den Ärmeren, das sieht Gott so an, als hätte man es ihm gegeben. Vater, brauchen wir das nicht die Erstlinge geben? Nein, mein Junge, warum brauchen wir das denn nicht? Haben wir denn Gott nicht so lieb? Der Vater, nach einigem Zögern: Mein Kind, wir brauchen das nicht. Das heißt, für uns ist das nicht mehr so vorgeschrieben, weil Gott denkt, wir Christen tun sowas von selbst. Es war eine Weile still. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Das Kind kommt aufschluchzend zum Vater, birgt seinen Kopf bei ihm und sagt: Aber wir tun sowas doch gar nicht. Dieses Gespräch ließ den Mann nicht mehr los. In den Tränen seines Jungen meldete sich so etwas wie eine erste Liebe zu Gott, die er selbst offenbar nicht mehr hatte. Er musste sich sagen: Mein Junge hat recht. Wir tun im Grunde weniger für Gott als die Juden im Alten Bund. Und ich selbst gewöhne meine Familie daran. Wir geben nicht das Erste und Schönste, sondern meist einen gewissen Anteil vom Überfluss. Das gilt auf der ganzen Linie. Aber sind wir eigentlich im Heil? Hat sich Jesus so etwas gedacht? Wollte er, dass wir weniger für Gott tun als die Leute in Israel? Es uns bequemer machen? Was müsste man Gott eigentlich geben? Im Grunde wohl alles, nachdem auch er uns alles gab, seinen Sohn, sein Reich. Gib uns heute unser Brot für morgen, so hatte Hieronymus die vierte Vaterunser-Bitte im Hebräer-Evangelium gelesen. Gott gab uns mehr, so viel, dass wir keine Sorgen um das Brot von morgen zu haben brauchen. Er stellte uns nicht unter das Gesetz, sondern gab uns durch Jesus die Freiheit der Kinder Gottes, die freie Entscheidung. Gott, gib uns die Kraft, von dieser Freiheit den rechten Gebrauch zu machen. Gib uns die Einsicht und die Kraft im Geiste der Solidarität und Brüderlichkeit, denen zu geben, die keinen Garten und keine Erdbeeren haben. Gib uns die Einsicht und die Kraft, nicht nur vom Überfluss zu geben, sondern auch von der Substanz. Am nächsten Sonntag und immer, wenn wir angerufen sind, ohne Gebot, ohne Zwang, ganz freiwillig. Lass uns aber auch nicht vergessen, dass dein Sohn seine Gegenwart unter uns an das Brot und an den Wein gebunden hat im eucharistischen Mahle. Es ist das Zeichen des Bundes der Erlösten, die ihren Herrn und Erlöser ihren Dank beweisen wollen dadurch, dass sie sein heiliges Mahl genießen, dass sie aber auch von diesem heiligen Mahle und dem, was Gott ihnen an materiellen Gütern gab, weitergeben. In echter Gottes- und Menschenliebe, weil sie doch wissen, dass sie das erlösen.